SWR 2 Tandem.
Albanien liegt zwar in Europa, auf dem Balkan, am Ufer der südlichen Adria, aber Albanien hat jahrzehntelang so getan, als gehöre es nirgendwo dazu und schottete sich komplett ab in der Regierungszeit des Diktators Enver Hoxha. Erst nach dem Sturz des kommunistischen Regimes 1990 öffnete sich das abgelegene Land langsam. Seit dem 24. Juni dieses Jahres ist Albanien sogar offizieller Beitrittskandidat der Europäischen Union. Aber die alten, vor allem patriarchalischen Strukturen sind bis heute sehr lebendig. Reporter Egert Blum fuhr nach Albanien und traf drei Frauen ohne Ehemann und ohne Kinder, die einen hohen Preis für ihre Selbstständigkeit zahlen. Wer, wenn nicht wir, drei Frauen in Albanien?
An den Theken der Bars drängen sich die Männer. Im Schatten der Platanen bieten Straßenhändler Smartphones oder Kinderspielzeug an. Schicke Frauen mit großen Sonnenbrillen und blond gefärbten Haaren stöckeln an ihnen vorbei, ohne sie zu beachten. Tirana, die Hauptstadt Albaniens, wirkt an diesem Sommertag wie ein Stück Süditalien. Die Frau, mit der ich auf der Hauptstraße unterwegs bin, passt da nicht ganz ins Bild. Alexandra Bogdani, 32 Jahre alt, Zeitungsredakteurin, verzichtet auf Schmuck und Make-up, lässt ihre Haare braun, wie sie sind und trägt praktische flache Treter. Sie hat es wie immer eilig, sie muss zurück in die Redaktion im Hintergebäude einer kleinen privaten Hochschule.
We print almost 3000 newspapers per day.
Wir drucken jeden Tag 3000 Zeitungen und von dieser Auflage wird etwa die Hälfte auch verkauft. Das reicht natürlich nicht. Wie fast alle Zeitungen in Albanien machen wir Verluste. Diese Verluste werden von den Eigentümern gedeckt, mit den Gewinnen, die sie aus ihren anderen Geschäften ziehen. Mein Boss zum Beispiel verdient Geld mit einer privaten Universität. Andere sind im Baugeschäft. Weil wir Verlust machen, wurden Kollegen entlassen. Dadurch müssen die anderen noch mehr arbeiten. An manchen Tagen muss ich alles bearbeiten, egal ob Sport oder Kultur oder internationale Nachrichten. Das ist Journalismus unter miserablen Bedingungen. Aber es geht so weiter.
Wir machen Journalismus in poor conditions, but it is going on here.
Einige Wochen vor meiner Reise nach Albanien hatte ich einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen über die Probleme Albaniens mit seiner stalinistischen Vergangenheit, geschrieben von Alexandra Bogdani. Wer könnte dir dieses Land besser erklären als eine gute Journalistin, dachte ich, und meine Erwartung wird nun, da wir uns in Tirana treffen, nicht enttäuscht. Alexandra erzählt mir, wie sich ihr Land aus dem Chaos der 90er Jahre herausgearbeitet hat, wie sich aber auch die Korruption in alle Lebensbereiche hineingefressen hat. Und dass es Dinge gibt, die auch für ihre Spürnase tabu sind. Ich hatte sie um ein Beispiel dafür gebeten und so sind wir in einen Vorort Tiranas gefahren, vor das Eingangstor der Mülldeponie. Auf dem staubigen und baumlosen Hügel gegenüber stehen einige Wellblechhütten. Roma leben hier, ohne Wasserversorgung. Die Kinder gehen barfuß. Die Roma wollen weder Foto noch Interview, sie schämen sich ihrer Armut und sind zornig auf die Stadt, die sie von der Mülldeponie ausgesperrt hat.
The garbage field here, it has been for years a poison field for this area.
Diese Deponie war bis vor wenigen Jahren noch eine wilde Müllkippe. Der Abfall wurde einfach verbrannt und das vergiftete die ganze Gegend. Aber diese Müllkippe hatte auch vielen Roma-Familien einen Lebensunterhalt verschafft. Die Roma suchten die Wertstoffe auf der Deponie heraus und verkauften sie. Dann hat die Stadtverwaltung die Deponie in Ordnung gebracht, eingezäunt und eine große Müllsortieranlage gebaut. Das war richtig, aber dadurch haben die Roma-Familien ihren Lebensunterhalt verloren. Der zweite Skandal an der Anschaffung der großen Müllsortieranlage haben sich wahrscheinlich eine Menge Leute bereichert. Freunde des früheren sozialistischen Bürgermeisters und Freunde des jetzigen konservativen Bürgermeisters. Das stinkt nach Korruption. Aber keine Zeitung berichtet darüber. Denn jede Zeitung gehört entweder zum einen oder zum anderen politischen Lager. Keine ist unabhängig. Okay, sage ich mir also, es bringt nichts, wenn ich da recherchiere. Meine Geschichte wird ja sowieso nicht gedruckt.
Als Alexandra vor 10 Jahren ihren Berufsweg als Journalistin begann, war das noch anders. In den Redaktionsräumen, erinnert sie sich, herrschte eine Stimmung von Engagement und offener Kritik. Der Freiheitsrausch nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems, das in Albanien bis zu seinem Ende 1991 besonders brutal und stalinistisch funktioniert hatte, dieser Freiheitsrausch wirkte noch nach. In den letzten Jahren aber gelang es den mächtigen Oligarchen, den Markt der Meinungen unter sich aufzuteilen, Zeitungen und Fernsehsender zu Sprachrohren ihrer eigenen Interessen zu machen. Dennoch, meint Alexandra, habe Albanien heute eine freiere Presse als viele andere Staaten Osteuropas. Und auch Nationalismus und religiöses Eiferertum spielten in ihrem Land kaum eine Rolle. Frauen mit Kopftuch sieht man nur selten in Tirana. Alexandra stammt aus einer muslimischen Familie. Religion bedeutet ihr nicht viel, aber sie ist ihrer frommen muslimischen Großmutter dankbar, dass sie ihr die Liebe zur Bildung mitgab.
I was like eating books like foods when I was 10, 12 years old.
Ich habe Bücher verschlungen wie das tägliche Brot mit 10, 12 Jahren. Durch die Bücher konnte ich mir ein besseres Leben vorstellen. Ich war literaturbegeistert. Ich wollte sogar Schriftstellerin werden. Naja, und Journalismus ist ja auch eine Art Literatur, nur im Schnelltempo. Ich werde auch beim Journalismus bleiben. Ich liebe diese Arbeit.
Ein Job ohne Sicherheit, ohne schriftlichen Vertrag, das ist üblich in Albanien. Wo man für einen guten Arbeitsplatz bezahlen muss, wo Ärzte ebenso käuflich sind wie Richter, wo das Recht des Stärkeren gilt. Wenn du dich da behaupten willst als Frau, sind Ehemann und Kinder keine Hilfe, sagt Alexandra Bogdani, die alleinstehend ist und sich mit ihrem Bruder eine Wohnung teilt.
If you want to build a career, you have to work hard here.
Hier musst du sehr hart arbeiten, wenn du vorankommen willst. Wenn du anfängst, mehr freie Zeit für deinen Freund oder für Urlaubsreisen einzuplanen, fällst du bei der Arbeit zurück. Wir arbeiten 12 Stunden am Tag. Da wird deine Arbeit zur Libido. Trotzdem kenne ich auch Frauen in sehr guten Positionen, die Partner, Familie und Beruf miteinander vereinbaren können. Mir ist das bisher noch nicht geglückt. Und dann gibt es noch das andere Albanien. In vielen Dörfern leben Frauen, die gar nichts selbst entscheiden dürfen. Da bestimmt erst der Vater über sie und später der Ehemann. Da kommt es vor, dass ein Vater seine Tochter tötet, weil sie sich ohne Erlaubnis mit einem fremden Jungen getroffen hat. Im Kelmental zum Beispiel, in den Bergen im Norden, da geht es noch so patriarchalisch zu. Fahr mal hin und überzeug dich selbst.
You'll go there and you'll see by yourself.
Ich bin Alexandras Tipp gefolgt, habe mir in der Stadt, die am Fuß der nordalbanischen Alpen liegt, in Shkodër, das auch Skutari genannt wird, einen robusten Land Rover geliehen und bin die 50 Kilometer Piste hinauf ins Kelmental geholpert. Durch eine grandiose Berglandschaft, vorbei an Zwetschgenbäumen und kleinen Bauernhäusern und an Hütejungen, die ihre Schafherde durch das steinige Flussbett treiben. Die Piste wird immer schlechter, je höher es hinaufgeht. Mein Ziel ist das Dorf Lepusch auf 1200 Meter Höhe. Es liegt in einem grünen Talkessel, Buchenwald zieht sich die Hänge hinauf, über die Kalkgipfel, in deren Flanken noch Schnee liegt, verläuft die Grenze zu Montenegro. Am Ortseingang von Lepusch erwartet mich Justina Grischai. Die 48 Jahre alte Bäuerin spricht Italienisch, sie war mir als Übersetzerin empfohlen worden. Justina hat kurze graue Haare, ist stark und stämmig wie ein Mann und strahlt mich zur Begrüßung mit breitem Lächeln an. Was auf mich wie eine ländliche Idylle aus der Zeit vor 100 Jahren wirkt, mit Pferden, Enten im Bach und Blumenwiesen, ohne irgendeine Landmaschine, ist für Justina ein Ort von Armut und harter Arbeit. Sie zeigt auf eins der niedrigen, weißgekalkten Häuser, in dem ein entfernter Verwandter wohnt.
Er hat eine Kuh und 5 Schafe. Und dann schlagen sie noch Holz. Mit seinem Kleinlaster bringt er das Holz in die Stadt und kauft dafür Öl, Reis, Nudeln und Mehl ein. Ehrlich, keine Familie in unserem Dorf kann es sich leisten, Obst zu kaufen. Äpfel oder Birnen können wir nur vom eigenen Baum essen. In unserem Dorf bekommen nur 3 Leute einen Lohn. Luigis Frau, die Krankenschwester, mein Bruder, der ist Grenzpolizist, und noch die Lehrerin. Nur diese 3.
Der alte Mann am Gartenzaun nebenan ist Justinas Cousin. Zwei Kühe, einige Schafe im Garten Gemüse. Der Rentner lebt als Selbstversorger. Nach der nächsten Wegbiegung fällt mir eine junge Frau in schicken Shorts ins Auge, die Unkraut hackt. Speranza, 28 Jahre, zwei Kinder, gehört zu den 1,5 Millionen Albanern, das ist ein Drittel der Bevölkerung, die auf der Suche nach Arbeit ins Ausland emigrierten. In die USA, nach Griechenland, vor allem nach Italien. Speranza ging 2003. In Venedig wollten sie und ihr Mann sich ein besseres Leben aufbauen. Er als Maurer, sie als Geschirrspülerin in einem Touristenhotel. Um über die Grenze zu kommen, mussten sie 7.000 Euro an den Schleuser zahlen. Speranzas Mann lebte die ganze Zeit in Italien illegal, ohne Papiere. Sie bekam eine Aufenthaltserlaubnis, als die Kinder geboren wurden. Als dann in Italien die Krise ausbrach, verlor der Mann seine Arbeit. 500 bis 600 Euro im Monat hatte er als Schwarzarbeiter auf dem Bau verdient. Nun ist die Familie wieder zurück in ihrem Heimatdorf und Speranza hackt schweißüberströmt das Unkraut zwischen den jungen Gemüsepflanzen. Von ihrem Mann ist nichts zu sehen. Dass sie diese Landarbeit nicht freiwillig verrichtet, stellt die junge Frau noch klar, bevor wir uns verabschieden. Aber es müsse eben sein. Justina glaubt nicht, dass die Rückkehrer es auch noch im Winter in Lepusch aushalten werden, wenn das Dorf von der Außenwelt abgeschnitten ist und die Schule wochenlang schließt.
Die Straße ist im Winter blockiert, 3 Monate lang. Wir können hier 4 Meter Schnee haben. Und die Schule? Hier gibt es nur 8 Klassen. Wer es sich leisten kann, schickt die Kinder danach in die Stadt auf die Oberschule. Das kostet aber 70 Euro im Monat. Wenn dafür das Geld fehlt, müssen die Kinder hier bleiben und Kühe und Schafe hüten. Wir haben alle Fernseher hier. Die Kinder wissen, wie man anderswo lebt. Aber ihr Leben heißt Kühe und Schafe hüten.
Ob sich der Staat früher als das von der Außenwelt abgeschlossene Albanien so etwas wie Europas Nordkorea war, mehr um die Bergdörfer gekümmert habe, will ich wissen. Ob es unter Enver Hoxha, dem kommunistischen Diktator, besser war? Justina, die gläubige Katholikin, schüttelt den Kopf.
Wir wollen nicht das alte System zurück. Wir wollen die Freiheit behalten, aber auch das, was früher besser war. Enver Hoxha hat die Kirchen geschlossen. Wir durften nicht raus aus unserem Land, nach Italien, Griechenland oder Amerika. Aber unter Enver Hoxha wurde im Winter die Straße ins Dorf freigehalten und es gab immer Strom. In der Stadt konntest du draußen schlafen und niemand hat dich ausgeraubt. Heute ist die Straße hinauf zu uns im Winter geschlossen und wir haben 3 Monate lang keinen Strom. Und in der Stadt draußen schlafen, heutzutage, das wäre lebensgefährlich.
Und als mir Justina aus ihrem Leben erzählt, verstehe ich, warum sie froh ist, jene Zeit hinter sich zu haben.
Meine Mutter war beim Vieh auf der Bergweide, als die Wehen einsetzten. 2 Stunden später kam ich zur Welt. 3 Monate blieb meine Mutter mit mir, dem Neugeborenen, oben auf der Alp. Sie musste ja das Vieh hüten. Erst im Herbst kamen wir hinab ins Dorf. Ich habe als Kind große Armut kennengelernt. Schuhe hatte ich nicht. Für den Winter machte uns meine Mutter Pantoffeln aus Ziegenwolle. Unsere Hosen waren aus gebrauchten Säcken zusammengenäht, aus Säcken für Reis oder Nudeln. Nur ein paar Mal bekam ich eine neue Jacke mit Rock aus Schafswolle. Dann lief ich stolz damit durchs Dorf. Mein kranker Vater konnte nicht mehr als Lehrer arbeiten. Er bewachte das staatliche Dynamitlager im Dorf. Sein geringer Lohn reichte für Zigaretten und manchmal für Ersatzkaffee aus Kräutern. Ich hatte es wirklich sehr schwer. Ich habe die Dorfschule nach der 8. Klasse verlassen müssen. Meine jüngeren Geschwister haben die Oberschule in der Stadt besuchen können. Aber für alle Kinder reichte das Geld nicht. Ich musste also verzichten. Mein Italienisch, das habe ich viel später gelernt von den Franziskanerinnen aus Italien. Die kamen 1994 in unser Dorf. Allmählich habe ich mich mit ihnen angefreundet, habe ihnen dann auch beim Katechismusunterricht geholfen. Und so bin ich auch mit der Sprache weitergekommen.
Als vor 6 Jahren die erste italienische Bergwandergruppe im Dorf auftauchte und mit ihnen ein Vertreter der Slowfoot-Bewegung, war Giustina zur Stelle. Er kannte die Zeichen der Zeit. Sie hat aus Holz einen kleinen Laden gebaut, in dem sie an die Sommertouristen Marmeladen, Kräuterliköre und Tee verkauft. Alles bio, alles selbst gesammelt und abgefüllt.
I marmeladi mirtilli, composto di pere.
Vor allem Enzian-Tee und Steinpilze verkauft sie inzwischen auch nach Italien. Giustina ist in ihrem Dorf Le Push die einzige Geschäftsfrau, die wirtschaftlich auf eigenen Beinen steht. Das hat wohl auch damit zu tun, dass sie zu den sogenannten eingeschworenen Jungfrauen gehört. Das sind Frauen, die gemäß einer alten albanischen Tradition auf sexuelle Beziehungen zu Männern verzichten.
Ehrlich gesagt, ich wollte nie heiraten. Mein Vater sagte immer, arbeite du, kümmere dich um die jüngeren Geschwister, die sollen heiraten, du nicht. Und ich war einverstanden. Nach unseren Traditionen hat eine Frau, die nicht heiratet, sondern in der Familie bleibt, die gleichen Rechte wie ein Mann, wie ihr Bruder. Meine verheirateten Schwestern können nicht hierher zurückkommen und einen Anteil von unserem Land oder unserem Haus beanspruchen. Aber mir steht eine Hälfte vom Land, vom Haus und vom Vieh zu. Ich habe dasselbe Erbrecht wie mein Bruder. Und wenn ich eine andere Familie besuche, dann stehen alle auf. Weil ich nicht heirate, werde ich wie ein Mann respektiert.
Giustina hat keine Kinder, aber eine 13-jährige Nichte. Die Tochter ihres Bruders. Sie tut alles dafür, dass Valeriana einmal ein besseres Leben führen kann und hofft, irgendwoher das Schulgeld aufzutreiben, damit Valeriana die Dorfschule verlassen und auf die katholische Oberschule samt Internat in Scutari gehen kann. Als ich mit der 13-Jährigen spreche, die ohne Hilfe selbst Italienisch gelernt hat, wird mir klar, sie ist begabt. Die Dorfschullehrerin hat nicht einmal ein Diplom, beklagt sich Valeriana. Sie kann mir weder Mathematik noch Englisch beibringen. Es fehlt an Tischen in der Schule, an einer Tafel, sogar an einem Waschbecken. Valeriana will da weg und auf eine Schule gehen, wo sie jeden Tag etwas Neues lernen kann. Journalistin will Valeriana später werden und, wenn es klappt mit der Oberschule in Scutari, ganz schnell Englisch lernen. Einen Tag später sitze ich im Mercedes der wichtigsten Arbeitgeberin von Scutari. Der Frau, an die sich viele Hoffnungen knüpfen, auf einen Arbeitsplatz, auf eine bessere Politik. Katie Bashdari führt in Scutari ein großes Textilunternehmen. Und sie macht Wahlkampf für die oppositionelle sozialistische Partei. Aber bevor mir die 36-jährige Geschäftsfrau ihren Betrieb zeigt, kutschiert sie mich durch einen Vorort von Scutari, dessen Einfamilienhäuser Marke Eigenbau es nach dem Gesetz gar nicht geben dürfte.
In diesem schwarz gebauten Stadtviertel leben etwa 20.000 Menschen. Die Grundstücke hier sind nicht im Grundbuch eingetragen. Es gibt keine Kanalisation. Und es gibt auch keine weiterführende Schule. Dabei sind die meisten hier funktionale Analphabeten. Sie können keine 10 Sätze schreiben, ohne 50 Fehler zu machen. Dieses ganze Viertel muss von der Stadt legalisiert werden.
Die Schwarzbauten, erklärt mir Frau Bashdari, sind eine Folge des Stimmenkaufs. Wenn der Chef einer Familie einem Politiker ausreichend Stimmen liefert, sorgt der Politiker im Gegenzug dafür, dass die Polizei dem Schwarzbau fernbleibt. Eine Praxis, die die Politikerin Katie Bashdari abzuschaffen verspricht, wenn ihre sozialistische Partei die Wahlen gewinnt. Dass Katie Bashdari für ihre Partei ein Zugpferd ist, wird mir klar, als ich ihren Betrieb besichtige. In der Firma Bella Confex nähen 450 Frauen Unterwäsche. Sie wird über Italien auf den europäischen Markt exportiert. 450 Arbeitsplätze in einer Krisenregion mit hoher Arbeitslosigkeit und ein Großauftrag in Aussicht, der weitere Stellen bringen könnte. Die Vorarbeiterin Shira Mese, 44 Jahre alt, 2 Kinder, 300 Euro Lohn im Monat, hat keine Angst vor der Zukunft. Shira kommt aus einem Bergdorf, die Eltern waren Bauern, als Kind lebte sie mit 5 Geschwistern in einem Zimmer. Klar, dass sie nicht wieder dorthin zurück will. Seit sie vor 8 Jahren nach Skutari zog, hat sie immer Arbeit und verdient ihr eigenes Geld. Anders, sagt Shira, geht es nicht. Von einem Lohn allein kann keine Familie leben. Das hört sich gut an, sagt Keti Bastadi, als wir spätabends zusammen essen. Sie hatte vorher keine Zeit, musste erst noch eine Wahlveranstaltung bei der Landfrauenvereinigung absolvieren. Das hört sich gut an, nach gleichen Chancen und so weiter, aber so weit sind wir noch nicht in Albanien. Die Frau als Arbeitstier, als Bürgerin zweiter Klasse gibt es nicht nur auf dem Dorf.
Das trifft besonders die Frauen, die in den letzten 20 Jahren vom Land in die Stadt gezogen sind. In den 90er Jahren hat nur ein Drittel der albanischen Bevölkerung in der Stadt gelebt, die große Mehrheit auf dem Dorf. Heute ist das Verhältnis umgekehrt. Diese Frauen, die auf der Suche nach Arbeit vom Land in die Stadt gekommen sind, müssen tagsüber Geld verdienen und abends Mann und Kinder versorgen. Sie haben keinen Freiraum, keine Zeit, um Neues zu lernen, mal ein Buch zu lesen, zu einem Vortrag zu gehen, um sich klarzumachen, dass ihr Leben ihnen gehört und nicht dem Ehemann, dem Sohn oder der Gesellschaft.
Keti Bastadi stammt aus einer der wenigen gebildeten alten Familien von Skutari, die den Kommunismus überlebt haben. Als die Grenze aufging, studierte sie erst einmal Mathematik in Rom, anschließend Wirtschaft in Skutari. Und vor 12 Jahren warf sie sich ins Geschäftsleben.
Als wir unser Geschäft anfingen, gab uns keine Bank einen Kredit. Mein Geschäftspartner und ich, wir mussten uns die ersten $10.000 auf dem Schwarzmarkt leihen, gegen Wucherzinsen, 6% im Monat. Die fertig genähte Ware haben wir selbst mit dem Fahrrad zum Abnehmer gebracht. 5 Kilometer sind wir 6-mal am Tag hin und her geradelt. Heute haben wir es geschafft. Wir haben unsere eigene Marke etabliert. Und weil der albanische Markt dafür zu klein ist, gehen wir mit unserer Marke nach Russland. In Moskau haben wir einen Showroom und demnächst erwarten wir einen ersten großen Auftrag aus Russland.
Aber warum betätigt sich diese erfolgreiche Geschäftsfrau auch noch in der Politik?
Ich hatte immer das Ziel vor Augen, in die Politik zu gehen. Aber erst wollte ich geschäftlich Erfolg haben, wollte als Unternehmerin Geld verdienen. Geld ist für mich nur Mittel zum Zweck, damit ich als Politikerin sauber und unabhängig bleiben kann. Das habe ich jetzt erreicht. Erst in der letzten Zeit ist mir klar geworden, wie sehr ich mit dieser Haltung meinem Vater folge. Der hat schon mit 17 Jahren Widerstand gegen die kommunistische Diktatur geleistet. 1956 war das. Er und seine Freunde haben Flugblätter gedruckt und sich mit dem Aufstand in Ungarn solidarisiert. Mein Vater kam dafür in das fürchterliche Gefängnis von Borrell. Aber er sagte immer, diese Jahre im Gefängnis seien für ihn die beste Universität gewesen. Er hat nämlich im Gefängnis die intellektuelle Elite Albaniens getroffen und viel von ihnen gelernt. Heute ist mein Vater politisch ein Christdemokrat, während ich weiter links stehe. Ich sehe mich als Sozialdemokratin. Ich glaube, dass ein armes Land eine linke Politik braucht. Aber ich sage Ihnen, ein Unternehmen zu führen und gleichzeitig Politik zu machen, da bleibt keine Zeit mehr für eine Familie. Also bin ich immer noch Single. Ich bin oft ziemlich erschöpft, aber bereut habe ich es noch nie. Ich habe ja auch noch genug Lebenszeit vor mir für andere Dinge.
Als wir uns verabschieden, bleibt Neugier bei mir zurück. Wie geht es wohl weiter? Ich habe jetzt wieder nachgefragt, im Jahr nach den Wahlen. Die hat Ketis Sozialistische Partei gewonnen. Ihre Firma hat den erhofften Großauftrag an Land gezogen. 80 neu eingestellte Frauen nähen Innenfutter für Motorradhelme. Giustina Grischais Enciante ist in Italien mit einem Preis ausgezeichnet worden. Und ihre Nichte Valeriana Grischai besucht das Internat in Skutari. Eine kleine deutsche Hightech-Firma übernimmt die Kosten. Es geht voran in Albanien.
Wer, wenn nicht wir? Drei Frauen in Albanien von Eggert Blum.